Ein ganz herzliches Willkommen Ihnen allen, euch allen zu diesen Abenden Fokus Evangelisation. Ich freue mich, dass wir hier miteinander zusammen sein können. Ich freue mich auf diese Abende mit euch, mit Ihnen, aber auch ganz besonders mit Urs Schmid. Urs, herzlich willkommen in unserer Runde. Schön, dass du da bist. Wir werden dich gleich noch ein bisschen besser kennenlernen. Und ich hoffe, Sie alle haben Interesse, Neugierde, Vorfreude und auch Hunger mitgebracht. Denn ich habe gesehen, wir haben draußen einen leckeren Apero organisiert. Also für das leibliche Wohl nach dem Abend ist ein bisschen gesorgt. Auf jeden Fall sehr gut sieht es aus. Und ich hoffe, wir haben auch geistlichen Hunger mitgebracht. Evangelisation, das ist ja ein Thema, über den denkt der eine das und der andere das. Und wir wollen heute nachdenken darüber, wie denken und reden wir über Evangelisation. Urs, ich würde dir gern zum Anfang dich ein bisschen vorstellen. Komm doch zu mir nach vorne, damit die Leute dich sehen und deine Antworten hören. Ja, nochmal herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du da bist. Ich kenne dich schon seit, glaube ich, 2005 oder 2006. Kurz nachdem ich in die Schweiz gekommen bin, warst du bei uns in der FEG damals in Heiden. Wenn dich jetzt jemand noch nicht kennt und er müsste das Wichtigste von dir wissen, das würde ich sagen, Urs, wer bist du?
Ein begeisterter Skifahrer.
Ein begeisterter Skifahrer. Aber dann ist das eine traurigere Jahreszeit für dich, oder?
Es wird von Tag zu Tag besser.
Okay. Was begeistert dich sonst noch im Leben?
Naja, also es ist, soll ich Mundart antworten? Weil wenn ich Hochdeutsch angesprochen werde, dann schaltet es bei mir automatisch.
Ich hasse aber nicht so schön wie du.
Also ich Hochdeutsch. Also es wäre die Fremdsprache, die ich auch ein bisschen kann. Gut, was war die Frage?
Was begeistert dich sonst noch neben dem Skifahren?
Ja, also ich habe so natürlich die große Leidenschaft seit 43 Jahren. Und das ist die Evangelisation und darum bin ich hier. Und wenn ich da so rumschaue, das Potenzial Gottes in dieser Region, dann bin ich einfach begeistert von dem, was durch euch geschehen wird.
Warum begeistert dich Evangelisation? Warum ist das wichtig für dich?
Naja, ich denke, wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, irgendwo unser Christsein zu leben. Und ich bin als Missionarskind zur Welt gekommen, später als Pfarrerssohn aufgewachsen. Mir wurde das Evangelium mit der Ofenmaltine eingeflößt. Wenn der Sonntagsschullehrer nicht weiter wusste, konnte ich ihm immer helfen. Aber dann kam so die Jugendzeit, die Pubertätszeit, die Zeit im Gymnasium. Und dann habe ich irgendwo mal gesagt, also das Geschichtlein von Bartimäus, von Zachäus, von David und Goliath, das kenne ich jetzt. Und es langweilt mich, das noch länger zu hören. Und spannend wurde es eigentlich erst, als ich mal festgestellt habe, Urs, das ist Amazing Grace, dass du gerettet bist und du hast einen Auftrag. Save as many as possible. Setze dein Leben ein, dass Menschen Jesus finden. Und das mache ich jetzt seit 43 Jahren. Und was daraus geworden ist, begeistert mich. Kürzlich habe ich ein E-Mail bekommen, da hat einer geschrieben, Urs, ich bin jetzt an der und der Bibelschule und ich unterrichte da. Und damals im 89 hast du evangelisiert und ich habe da Jesus gefunden und der Input war so wichtig für mich. Und dass das durch Wort Gottes, dass du und ich weitergibst, in anderen Leben geschehen kann, das begeistert mich, weil das ist Jesus in dir und in mir und wenn wir seine Worte weitergeben, bewegt sich was. Mhm. Und das ist sehr viel spannender, als noch einmal von Bartimäus zu hören.
Das dürfen dann die Pastoren machen.
Nein, die.
Okay. Nein, genau. Du warst vor weniger als ein Jahr Gast auf der Pastorenkonferenz der FEG Schweiz. Da habe ich dich wieder mal gehört, habe deine Leidenschaft gespürt. Okay. Und dort hast du einen Begriff gesagt, ich weiß nicht, ob du den regelmäßig verwendest, du hast dich als Ausbildungsevangelist bezeichnet.
Genau.
Das hat mich gepackt.
Okay.
Was heißt das, Ausbildungsevangelist?
Naja, also ich bin ja gut und gerne 20 Jahre als Großevangelist, wenn ich das mal so sagen darf, bei Großveranstaltungen, Kleinveranstaltungen, Gemeinden, manchmal 50, manchmal 500, manchmal 2000 Zuhörer. Und das habe ich gut und gerne zwei Jahrzehnte gemacht. Und irgendwann hat es dann bei mir mal Klick gemacht. Also bin ich nahe genug dran, hörte mich gut. Nicht so gut. Kann ich noch ein bisschen näher kommen? Oder soll ich das Headset nehmen? Also, fühlt man sich ja wie ein Pilot. Ja. Ist besser? Wunderbar. Es ist doch, es ist
eingeschaltet.
Eingeschaltet ist, das hört ihr mich? Can you hear me? Gut, also Ausbildungsevangelist. Ja, da war so eine Aktion und ihr versteht mich bitte jetzt nicht falsch. Also ich bin nach wie vor begeistert von Großveranstaltungen. Aber da war so eine Evangelisation, da waren große Gremien, da waren viele Sitzungen und dann wurde diskutiert, Halle, Turnhalle, evangelische Kirche für mehr Akzeptanz und ob der Jodelchor auch mitwirken kann. Die einen dachten, ja, dann hören die endlich mal das Evangelium, andere dachten, da ist natürlich die Botschaft kompromittiert, wenn nicht alle wiedergeboren sind da vorne auf der Bühne. Und ich hatte dann das große Vorrecht, das Evangelium von Jesus Christus zu predigen und da sind einige zum Glauben gekommen, aber die allermeisten netten, braven Schwestern und Brüder waren schlicht und ergreifend als Zuschauer da. Die haben mal geschaut, was passiert da eigentlich. Ein paar ganz wenige haben Gäste eingeladen und die Gäste sind dann auch zu Jesus gekommen. Da habe ich mir gesagt, wisst ihr was, ich brauche keinen Jodelchor, keine Turnhalle, keine teure Werbeaktion, ich brauche einfach 5 Christen, die Gäste einladen, dann gehe ich mit denen in den Löwen oder in den Bären, in die Traube oder wo auch immer es was Feines zu trinken gibt. Und dann teilen wir mit unseren Gästen das Evangelium und siehe da, die kommen in den Löwen und die finden Jesus Christus. Und die Ausbildung dazu, jetzt waren im letzten Jahr, hatten wir 100 Live-Seminare in der Schweiz. Das sind eigentlich 500 Abende, an denen suchende Menschen von Christen begleitet das Evangelium hören. Also wie hätte ich das machen können? Überhaupt nicht. Aber als Ausbildungsevangelist bilde ich Christen aus, eben ihre Berufung zu entdecken und in dieser Berufung zu wandeln, in dieser Berufung zu wachsen, nicht zu verzweifeln, wenn es nicht gleich beim ersten Mal klappt. Wer hätte nach der ersten Tennisstunde schon den Courage, mit Roger Federer sich zu messen? Eben üben, 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 macht den Meister. Und das ist halt auch in der Evangelisation so, aber es lohnt sich unglaublich. Ich war vor einem Jahr, habe ich in Kaluga, Russland, Christen geschult für die Evangelisation. Ein Jahr später haben sie 7 Neubekehrte, 2 haben sich jetzt im Januar taufen lassen. Und es ist einfach die Ausbildung, die Animation für die Evangelisation, die uns als Gemeinden weiterbringt. Und ich denke, wenn du da noch ein bisschen, darf ich da noch ein bisschen erzählen? Ist das gut?
Selbstverständlich.
Wenn wir da noch ein bisschen in die Bibel hineinschauen, dann ist eben in Epheser 4, Vers 11, da haben wir ja die Ämter, also was wichtig ist in der Gemeinde, also der Apostel, der Hirt, der Lehrer, der Prophet und der Evangelist. Und was machen die? Natürlich, die kommen alle von Amerika, haben tolle Gagen und wohnen in schönen Hotels. Nein, sondern sie bilden die Heiligen aus zum Dienst. Also ist eigentlich aus der Perspektive von Paulus, schaut mal das Leben von Paulus an, was hat er gemacht, was hat er dem Timotheus und dem Titus geschrieben, was hat er mit Korintherbrief und so weiter gemacht. Er hat die Heiligen zubereitet zum Dienst, bis in die heutige Zeit ist uns der Apostel Paulus natürlich heilig und sehr wichtig. Und wir haben eigentlich kirchengeschichtlich wie eine Phasenverschiebung erlebt, dass der Evangelist, das ist der Superstar, der rumreist und immer die gleichen Predigten hält und der arme Pastor, der muss dann jeden Sonntag eine neue Predigt vorbereiten. Also das sind dann die wenigen Privilegierten, die da rumreisen können. Und dann meint die Gemeinde, wir können nur evangelisieren, wenn eben also ein Billy Graham, der nun auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, vorbeikommt. Und das hat uns natürlich auch als christliche Gemeinde eigentlich gelähmt. Wir haben vergessen, welches Potenzial eigentlich in jeder lokalen Gemeinde steckt. Wir haben vergessen, dass Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei, auch ohne Billy Graham, bin ich mitten unter ihnen. Und das ist eigentlich was wir neu entdecken möchten.
Wenn ich da kurz einhaken darf, du hast aufgrund von der Erfahrung, nehme ich jetzt mal an, hast du die Live-Seminare entwickelt, du hast den Namen jetzt gerade eben schon gesagt, Live heißt Leben in der Fülle entdecken.
Genau.
Kannst du kurz was zu den Seminaren sagen? Was sind die Themen, wie funktionieren diese Seminare?
Ja, sehr gern. Ja eben, also eigentlich wie schon ein bisschen erwähnt, stellt euch mal vor, da ist eine Gruppe von 5, 7, 12 Christen, die sagen, wir möchten Menschen für Jesus gewinnen. Und dann beginnen sie sich mal vorzubereiten. Ein Teil findet heute Abend statt. Ein Teil der Vorbereitung ist, dass man überhaupt glaubt, dass man diesen Auftrag hat und dass man das auch kann. Da müssen wir vielleicht manchmal gewisse Hürden übersteigen, aber so gemeinsam eine Gruppe, die betet, die glaubt, dass wir diesen Auftrag haben, die macht sich auf den Weg und irgendwann dann mal entdecken sie, jetzt betet jeder Christ für 3 Freunde. Also wenn das 10 Christen sind, die sich regelmäßig treffen, vielleicht jede Woche oder alle 14 Tage in ihrem Hauskreis, und jeder betet für 3, dann beten 10 Christen für 30 Menschen. Und dann sagen sie, ja, jetzt laden wir mal diese Menschen ein, zum Beispiel für eine Geburtstagsparty oder für einen tollen Event in der Gemeinde. Es gibt Gemeinden, die machen Church Brunch. Da hat man am Sonntag nicht nur eine tolle Predigt, sondern vor allem ein tolles Frühstücksbuffet. Und die Leute, unsere Schweizer, haben eben am Sonntagmorgen viel lieber ein Brunch als ein Wort Gottes. Also geben wir ihnen halt mal ein Brunch, ein kleines Zeugnis da inbegriffen. Also wenn sie weiter noch hören möchten, wie sich ihr Leben verändern könnte, kommen sie doch in die 5 Abende, die wir demnächst haben mit unserem Live-Seminar. Und dann können wir uns vorstellen, dass aus diesen 30, für die gebetet wurden, kommen vielleicht 10 an unseren Special Event und 5 oder 7 sind dann die 5 Abende im Live-Seminar dabei. Und die Christen, die eingeladen haben, die haben auch verstanden, aha, ich übernehme Verantwortung für meinen Gast, für meinen Nachbar, für meinen Schulkollegen und wer auch immer. Und dann kommen die Christen mit ihren Gästen eben zu diesen 5 Live-Abenden. Was passiert da? Es passiert einmal das, dass Christen und Nicht-Christen werden eine Gruppe, eine Familie. Da müssen die Christen ein bisschen was lernen, wie man sich da benimmt. Also meistens machen die spontan alles falsch und es braucht so ein bisschen eine kleine Instruktion, wie man das macht. Ja, da fehlt es natürlich heute Abend die Zeit, ins Detail zu gehen, aber das ist sehr spannend. Also wenn das dann mal gut funktioniert, dann erleben also Gäste mit Christen 5 Abende. Sie lernen sich kennen, es entstehen Beziehungen, Freundschaften und jeden Abend gibt einer der Christen ein tolles Zeugnis, wer Jesus Christus gefunden hat. Dann haben wir so einen spannenden Input. Was ist der Sinn des Lebens? Warum lässt Gott das zu? Wie können wir glücklich werden? Wie können wir das Geschenk Gottes entdecken? Das sind vorbereitete PowerPoint-Referate, die viele Nachwuchstalente ganz toll machen. Die sind herausgewachsen aus meinen Wanderreferatjahren. So quasi das beste Destillat ist in diesen Referaten drin. Und anschließend diskutieren dann die Christen mit ihren Gästen einfach, aha, was braucht es zum Glücklichwerden? Was ist der Sinn des Lebens? Und so erleben wir das eigentlich eine beachtliche Zahl, ungefähr die Hälfte der Gäste, die sich einladen lässt und solche Seminare besucht, die kommen auch in die persönliche Beziehung zu Jesus. Aber es geschieht ja nicht nur das, sondern Christen merken, aha, ohne großen finanziellen Aufwand, ohne riesen Werbeaktion, einfach wir sind berufen, gesetzt, gesegnet, bevollmächtigt und durch dich und mich kommen ganz normal Menschen in unserem Quartier, wo wir wohnen, zum Glauben. Und meistens sind dann die Neugläubigen eben unsere Zugpferde, die unsere Gemeinden bevölkern werden.
Herzlichen Dank, Urs, für den Einblick ins Live-Seminar. Ich habe diese Frage ganz bewusst gestellt, weil wir wollen, du kommst hier zu uns und unterstützt uns in unserem Glaubensleben bei der Frage über Evangelisation. Du schulst uns, aber wir machen jetzt heute Abend kein Live-Seminar, aber wir wollen dir als Dankeschön für deinen Dienst ja eine Kollekte mitgeben, wie das auch auf dem Flyer stand. Am Ende des Abends darf man das gerne am Ausgang einlegen und die Kollekte ist zugunsten der internationalen Live-Arbeit. Als ich dir den Flyer zum Gegenlesen geschrieben habe, hast du mir Bilder aus Moskau geschickt.
Genau.
Wo gibt es das live inzwischen?
Also sie starten jetzt gerade in Japan, sind sie dran. In Ägypten, da ist einer vollzeitlich daran, Gemeinden zu schulen. In Angola, in Albanien, in Bulgarien starten sie. In Rumänien sind sie schon länger dran, in der Ukraine. In Italien. Natürlich Deutschland, Schweiz, Österreich und unsere ganz große Hoffnung ist, dass es bald mal auch noch in Frankreich zündet. Ja, das ist so ungefähr der Kreis.
Cool, ganz herzlichen Dank,
Dankeschön,
dass du bei uns bist und wir freuen uns auf deinen Input. Wir wollen jetzt ein erstes gemeinsames Lied miteinander singen. Was kann man anderes singen an so einem Abend, wenn es um Evangelisation geht, als mein Jesus, mein Retter. Keiner ist so wie du. Herr Jesus Christus, der Grund, warum wir heute Abend da sind, ist, dass du uns begegnet bist und dass wir dich kennengelernt haben. Wir danken dir für deine Gnade, wir danken dir für deine Liebe, wir danken dir für deine Gegenwart, wir danken dir für den Auftrag, wir danken dir für deine Kraft und wir beten darum, dass du heute Abend zu uns sprichst und uns ermutigst und uns ausrüstest und uns die Augen öffnest. Ich sehne mich danach, Herr Jesus, dass wir deine Werkzeuge sind. Amen.
Also ich finde es ganz toll, was hier auf dieser Pinnwand gelandet ist. Direkt, es bleibt immer noch sichtbar und ihr seid da schon auf einem sehr guten Weg. Es sind ja eigentlich vorwiegend positive, mutmachende, tolle Stichworte da genannt worden. Und das ist wirklich hervorragend. Da freue ich mich. Jetzt schauen wir mal, ob die PowerPoint schon irgendwie startbereit ist. Ich denke, eines bewegt uns ganz bestimmt, das kenne ich auch, dass wir eigentlich so beim Thema Evangelisation, seid ihr ready? Are you ready? Es kommt, gut. Genau, es braucht alles ein bisschen mehr Zeit, das ist klar. Dass wir eigentlich so beim Thema Evangelisation nicht unbedingt die positivsten Assoziationen haben. Ja, lieber Pastor, bitte darf ich mich im Café-Team melden oder im Gebetsdienst, aber nur ja, keinen Straßeneinsatz, Hilfe, das müsste ich gar nicht. Oder eben, ich verliere meine besten Freunde. Ich will ja, dass sie zu Jesus kommen, aber wenn die das in unsere Gemeinde kommen oder hören, dass sie ihre Verantwortung, ihr Leben Gott übergeben müssen, dann kündigen sie mir die Freundschaft auf. Und genau, Evangelisation, das ist nichts für mich, das delegieren wir an den Pastor, der Pastor delegiert es an den Evangelisten, von denen gibt es viel zu wenige und da sind wir eben so ein bisschen in einer Problematik drin. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns vor Augen halten, dass eigentlich Evangelisation halt primär ein Kampf der Gedanken ist. Und man kann so ein bisschen schnippisch sagen, also wenn ich der Teufel wäre, dann würde ich auch dafür sorgen, dass die Christen nicht evangelisieren. Weil die Menschen in der Welt, die lieben ja die Sünde sowieso und bleiben da drin. Gefährlich wird es ja erst, wenn die Christen mal beginnen, das Evangelium und die Botschaft von Jesus weiterzugeben. Und darum ist es ja eigentlich kein Wunder, dass eben Evangelisation, es ist nicht der harte Boden, es ist das harte Herz. Also dass eigentlich in uns drin der Fluss der Gedanken, die wir mit Evangelisation verbinden, eigentlich so gehemmt oder so verknorzt ist, dass wir sagen, ja, Evangelisation ist toll, fangt schon mal an, wenn es dann funktioniert, komme ich auch. Dabei ist es natürlich sehr wichtig, und das wollen wir heute Abend auch tun, dazu lade ich euch auch ein, dass wir einmal sehen, Was wir heute an diesem Abend machen, morgen Abend, wo wir das Thema auch vertiefen wollen, was auch in den Sonntagsgottesdiensten geschieht. Ich finde es ganz toll, dass ihr jetzt da von verschiedenen Gemeinden zusammengekommen seid, eben auch für diese Zubereitung, wo wir auch diese schöne Tradition der Allianz-Gebetswoche auch nützen wollen, eben auch, um auch für Evangelisation zu beten. Und ich lade euch ein, eigentlich auch betend diesen Abend zu begleiten, dass uns Gottes Geist wirklich Freiraum gibt, dass er in unsere Gedankenwelt hineinkommen kann und wir eigentlich sehen, wie wichtig das ist. Es ist wunderschön in diesem Bild da dargestellt von Albrecht Dürer, natürlich so ein bisschen in mittelalterlichen Bildern mit einer schrecklichen dämonischen Gestalt und eben einer Engelgestalt, die dieses dämonische Wesen besiegt. Aber es ist ja eigentlich in deinem und in meinem Herzen immer wieder die Herausforderung, lassen wir es zu, dass unsere Gedanken primär vom Wort Gottes beherrscht sind. Und ich denke, wir alle kennen das. Im eigenen Herzen tobt ein Kampf. Und wir müssen da ehrlich sein, auch wenn wir sehr fromm sind, tobt ein Kampf um diese Worte Gottes. Mein Jesus sagt ganz einfach, nicht du hast mich erwählt, sondern ich habe dich erwählt und ich habe dich gesetzt, dass du Frucht bringst und diese Frucht bleibt. Was bleibt uns anderes als zu sagen, ja, Amen. Wir nehmen dieses Wort an. Wir als Christen in dieser Region sind von Gott gesetzt, damit hier Menschen Jesus finden. Das ist der Grund, warum es Gemeinden gibt. Die Gemeinde Jesu ist der einzige Verein, der für die Nichtmitglieder gegründet wurde. Und wehe uns, wenn wir uns in unseren Gemeinden nur noch darum kümmern, wie fühlen wir uns wohl, wie können wir noch die letzten Bedürfnisse unserer lieben schwerhörigen Tante Bertha erfüllen. Ich hoffe, dass das jetzt niemanden persönlich trifft. Aber ich stelle immer wieder fest, dass wir in unseren Gemeinden eigentlich viel zu stark fokussiert sind auf all die netten, exotischen Bedürfnisse von uns Wohlstandsschweizer Christen. Und damit eigentlich den eigentlichen Auftrag aus den Augen verlieren und plötzlich auch nicht mehr fähig sind, den zu erfüllen. Und dann soll es auch jetzt heute Abend eine ganz, ganz entscheidend wichtige innere Entscheidung sein, wo du auch sagst, Jesus, ich möchte wirklich, dass meine Gedanken dir unterstellt sind, dem Gehorsam unter das, was du sagst. Und nun, was eben ganz wichtig ist, ist, da ist Wilhelm Pals genannt worden und ich erinnere mich natürlich, wie ich als junger Nachwuchsmann Gottes auch da in seinem Zelt gesessen bin und seine Botschaften gehört habe und er hat einen wunderbaren Dienst getan. Und dann denken wir, ja, wenn Wilhelm Pals kommt oder Ulrich Parzani oder eben ein bekannter Name, dann lohnt es sich, dann machen wir das, dann gehen wir. Oder dann gibt's Kurse, es gibt den Alpha-Kurs, es gibt Vertikal-Kurs, es gibt MyLife und MyFriends und verschiedene Kurse, eben auch das Live-Seminar ist also in diesem ganzen breiten Spektrum von verschiedenen evangelistischen Kursen. Und dann stellen wir die Frage, ja, was ist das Beste? Welches ist der beste Evangelist? Welches ist die beste Methode? Ich erinnere mich noch, wie wir gesagt haben, ja, wir brauchen mehr Evangelium in den Medien und wir haben da gekämpft und ich war damals auch im Verwaltungsrat von Alpha Vision und jetzt sind wir regelmäßig in den Medien mit dem Fenster zum Sonntag, schön auf unseren Bildschirmen, öffentlich für alle. Sind die Gemeinden dadurch gewachsen? Sind sie explodiert, weil wir unseren Nachbarn sagen konnten, schaut mal, jede Woche kommt ein wunderschönes Fenster zum Sonntag. Wir sind dankbar, dass es das gibt. Und es hat ganz bestimmt auch seine Wirkung. Aber es hat erst dann seine Wirkung, wenn du mal sagst, okay, lieber Nachbar, komm, sitz doch mal in meine schöne, geschmückte Stube und jetzt schauen wir irgendwo eine tolle Sendung, wo Rudi Joseran oder jemand eben das Evangelium auch verkündet. Einfach so passiert nichts. Wenn Menschen sich bekehren würden, wenn sie wüssten, wie das geht, dann müsste ja seit dem Internet die ganze Welt bekehrt sein. Weil wir ja die besten Botschaften der Welt, besten Menschen unterdessen auf unserem Smartphone runterladen können und unser Nachbar kann es auch. Aber warum funktioniert es nicht? Weil Gottes Methode, diese Welt zu erreichen, ist nicht der Parzani, nicht der Pals und nicht das Fenster zum Sonntag und nicht Vertikal und nicht Live und nicht Alpha, sondern das bist du. Du bist Gottes Methode. Du. Ja, du. Genau, du kannst dich jetzt in deinem eigenen Smartphone anschauen, kannst noch ein Selfie schießen und dann weißt du, dieses Foto, das ich jetzt gemacht habe, das ist Gottes Strategie für die Evangelisation. Und das ist eigentlich mal entscheidend wichtig, dass wir einfach mal sehen, es kommt nicht darauf an, welches ist jetzt der beste Kurs, welches ist der beste Evangelist, welches ist eine geschickte Einladungstechnik, sondern es kommt darauf an, wie wir darüber denken. Was wir über diesen Auftrag denken. Denn wenn wir falsch denken, werden wir falsch handeln. Wer denkt, ich brauche keine Winterpneu, der war bis vor kurzem gut dran, aber ich würde ihm dann sagen, okay, lass mal deinen Wagen übers kommende Wochenende besser in der Garage, sonst kannst du ihn dann in eine andere Garage bringen. Also alles, was wir tun, hat seinen Ursprung in dem, was wir denken. Und so ist eben auch das Entscheidende eben bei der Evangelisation, ist, wie wir darüber denken, und es ist entscheidend wichtig, dass wir vor Augen haben, dass eben unsere Gedanken Kraft haben. Wenn wir so ein bisschen in die Geschichte gehen vom Alten Testament, dem Volk Gottes war das verheißene Land eben verheißen, versprochen. Gott hat, da kommt jetzt wieder ein bisschen meine Zeit, wo ich dem Sonntagsschullehrer helfen konnte. Gott hat den Abraham berufen, ich springe jetzt gleich mal zu Mose, hat ihn wunderbar gerettet, hat ihn am Königshof oder am Pharaonenhof beste Schulung zuteil werden lassen, hat ihn dann in der Wüste bei Jethro noch ein bisschen innerlich ausreifen lassen und hat ihn dann zum Führer des Volkes bestimmt, damit sie das verheißene Land ins verheißene Land kommen. Das Rote Meer geteilt und. Und jetzt, nach langer Zeit, ist diese Schar, vielleicht eine 500.000 Menschen, vor dem verheißenen Land. Gott hat ihnen versprochen, dass sie das bekommen. Es ist ihr Land, es ist von Gott zugesagt. Und dann sagen sie, okay, jetzt wählen wir mal unsere 12 besten Männer. Die Vorsteher der 12 Stämme. Die gehen und kundschaften das alles mal aus. Und dann kommen die zurück und sagen, das sind schreckliche Menschen, die werden uns umbringen, die Städte sind vermauert bis an den Himmel, wir sind uns vorgekommen wie die Heuschrecken. Und nur Josua und Kaleb sagen, mit Gottes Hilfe werden wir es schaffen. Und warum ist das Volk dann 38 Jahre in der Wüste umhergeirrt? Weil die Worte dieser 10 Führer bei der 500.000 Menschen das Denken bestimmt hat. Also wenn wir als Gemeinden hier in dieser Region nicht mehr erleben zum Thema Evangelisation, dann denken wir irgendwo falsch. Es lohnt sich nicht, es ist zu aufwendig, was haben wir da? Es ist Stress, unsere Freunde könnten sich von uns abwenden, es ist zwar dumme Christenpflicht, aber ich freue mich schon auf den Himmel, da müssen wir nicht mehr evangelisieren und so weiter. Das heißt also, es ist die Frage, wie denken wir jetzt? Aha, ich bin auch so unterwegs in vielen Gemeinden und spreche dann mit Pastoren, und kürzlich hat einer gesagt, ja, weißt du, im Jahre 17, da machen wir dann wieder live on stage. Kennt ihr das? Das ist eine ganz tolle Sache. Also wenn das in eure Region kommt, volle Kraft voran, ist ganz toll. Das ist ein Evangelisationsprojekt, das eigentlich einerseits an die traditionelle Evangelisation anknüpft, wie wir das bei Pals geschätzt haben, also in großen Hallen, aber mit ganz spannenden Musicals, die Bekehrungsgeschichten sind da als Musical verarbeitet. Anschließend kommt eine tolle evangelistische Botschaft, ein Aufruf. Das haben sie jetzt in St. Gallen gemacht, in Bern war das in der Region Bülach und eben auch in der Region Bülach, da kommt es jetzt wieder. Und ich habe am Sonntag mit dem Pastor gesprochen, da der Baptistengemeinde, hat gesagt, ja, weißt du, für uns, für die Leute in unserer Gemeinde ist das jetzt eine Ausrede. Evangelisation machen wir dann wieder, wenn Live on Stage im 17 kommt. Aber jetzt im 16, da planen wir mal schöne Ferien, da richten wir unser Haus neu ein, da gehen wir bald wieder mal in den Garten. Gut, natürlich zuerst noch auf die Skipiste. Und das ist eigentlich die Frage. Also sage ich, ja, ich habe die Vollmacht nicht, ich kann mich da nicht beteiligen, es hat im Moment keinen Sinn. Wir haben einfach so einen normalen Gemeindebetrieb, wir sind zufrieden, wenn wir so einigermaßen im Glauben bleiben. Und Jesus sagt ganz einfach, die Felder sind reif zur Ernte. Man kann so davon ausgehen, dass eigentlich permanent in unserer Bevölkerung etwa 2-4% der Bevölkerung offen ist fürs Evangelium. Die haben gerade ein Kind bekommen, sind gerade durch eine Scheidung gegangen, sind neu hier in die Region gezogen, jemand ist tragisch an Krebs gestorben und so weiter. Also es gibt ganz bestimmte Lebenssituationen, die Menschen offen machen für die Botschaft vom Evangelium. Ein Beispiel, so ein bisschen, wie das konkret aussehen kann. In der Krishoner Frauenfeld hat mir der Pastor, der Paul Bruder, folgende Geschichte erzählt. Da hat ein Ehepaar, ein befreundetes Ehepaar, eingeladen fürs Live-Seminar. Und die sind gekommen, die waren ja höflich und es hat immer auch einen feinen Apero gegeben und die waren alle sehr nett und die haben da gehört, aha, wie können wir glücklich werden, es braucht die Beziehung zu Gott, warum lässt Gott das zu, ja, was machen wir mit unserer Willensfreiheit, was ist der Sinn des Lebens, aha, man könnte mit Gott verbunden leben, das Geschenk Gottes entdecken, du könntest jetzt ja sagen zu Jesus, vielen Dank, haben wir jetzt alles gehört, brauchen wir nicht. So ein Aufwand, Live-Seminar, einladen, beten. Und dann kommen sie und dann bekehren sie sich nicht. Was soll das alles? Plötzlich hat der Mann eine Freundin und die Frau Brustkrebs. Und dann sind natürlich die Begleitpersonen gefragt. Sind sie jetzt verärgert? Ja, ihr hättet euch ja bekehren können. Dann hätte der Mann ja keine Freundin gehabt und. Und daher hättet ihr euch bewahren können vor dem Krebs. Nein, die haben einfach begleitet. Und eigentlich auf den von Gott gegebenen Zeitpunkt gewartet, wo dann eben diese Frau durch diese Not geprüft offen wurde fürs Evangelium. Und die ist zu Jesus gekommen. Und das hat eine Kettenreaktion ausgelöst. Jetzt merkt ihr, Evangelisation, das ist eigentlich immer. Das ist immer irgendwo aktuell. Hast du auch schon von Jesus erzählt? Ja. Was ist geschehen? Hast eins auf die Rübe bekommen. Hör auf, du mit deinem Jesus. Weißt du, wie ich die offenen Menschen finde? Werde ich morgen dann davon erzählen. Ich erzähle einfach immer weiter von Jesus. Und ich weiß schon, ich habe da so ein bisschen Schutzhelm. Es gibt dann immer wieder mal eins auf die Rübe. Und wenn es dann mal nicht kommt, ist die Person wahrscheinlich offen. Und so finden wir die offenen Menschen. Also, dass wir eben Zeugnis geben, dass wir sagen, ja, die Felder sind immer reif zur Ernte. Dass es Widerstand und Schwierigkeiten gibt, das ist normal. Aber wenn wir Jesus bekennen, finden wir heraus, wer ist suchend. Und dann hat Jesus gesagt, eben macht zu Jüngern alle Völker. Ich schaue so ein bisschen auf die Uhr. Genau. Jetzt etwas, was wir meistens unterschätzen bei der Evangelisation, ist eigentlich der Faktor der Zeit. Also ich habe in meinen theologischen Studien mal ausgerechnet, wenn es Erweckung, also wenn die Kirchengeschichte dann irgendwann mal später sagen, das war eine Erweckungszeit, was ist genau geschehen? Also ich habe das vor allem jetzt in Amerika studiert und da konnte man sehr genau nachverfolgen, aha, in Erweckungszeiten ist die christliche Gemeinde, in 10 Jahren hat sie sich verdoppelt. Aber jetzt haben wir doch gemeint, Erweckung, das sind so Massenbekehrungen, wo gleich eine ganze Nation zu Jesus kommt. Aber nein, es, auch in Korea, wo in Südkorea, wo in kurzer Zeit ein Drittel jetzt der Südkoreaner Jesus Christus nachfolgt, kann man auch wieder zeigen, die haben sich alle 10 Jahre verdoppelt. Also das heißt, du und ich, wir haben so zwischen 3, 5 und 7 Jahren Zeit, einen Menschen zu Jesus und in die Gemeinde zu bringen. Und das wäre dann schon Erweckung. Versteht ihr? Und jetzt versteht ihr auch, dass wenn wir das eben nicht machen, weil wir es nicht glauben, weil wir es nicht sehen, weil wir es nicht vor den Augen haben, weil wir uns nicht genügend engagieren für den Mann am Wegrand und als Samariter aktiv sind, sondern viel eher als Priester und Levit nur noch in die Gemeinde rennen. Also nichts dagegen, wenn unsere Gemeinden Ausrüstungsinstitutionen sind für den geistlichen Samariterdienst. Aber wenn uns am Ende die fromme Pflicht wichtiger ist als die Beziehung zu jenen Menschen, die wir zu Jesus führen möchten und im Glauben auch weiterführen möchten, dann verpassen wir etwas. Und das hat damit zu tun, dass wir das sehen. Also dass wir sehen und glauben, Gott hat mir Menschen geschenkt. Und diese Menschen werden Jesus finden. Und mit diesen Menschen sind wir in Kontakt. Und meine Frau und ich sind auch mit solchen Menschen in Kontakt. Und dann haben sie uns halt am Silvester eingeladen zu einer rauschenden Party. Und dann waren wir vor dem schönen Dilemma, gehen wir jetzt fromm und brav in unsere Kirche und haben dort Silvesterfeier oder gehen wir mit unseren Freunden an die Party? Was haben wir gemacht? Was denkt ihr? Party. Yes. Genau. Und die waren so, so dankbar und haben sich so gefreut, dass Christen auch mal tanzen können. Ihr versteht mich, wir wollen jetzt da machen, nicht Werbung für Abfall vom Glauben. Aber wenn wir die Welt erreichen wollen, müssen wir mit den Menschen in der Welt auch kommunizieren können. Und die müssen irgendwo auf die Idee kommen, dass das, was wir haben, das, was uns bewegt, dass das wertvoll ist. Und wenn wir vor Augen haben, eben was zum Beispiel auch in der Grischoner Frauenfeld geschehen ist, vor über 10 Jahren war eine Frau bei uns im Live-Seminar, die Simon, und die ist gekommen, weil ihr Sohn 5. Klasse Primar gesagt hat, Mami, wenn du mir nicht sagen kannst, was der Sinn des Lebens ist, mache ich Selbstmord. Und da war die natürlich an der Decke. Und dann hat eine Christin sie eingeladen ins Live-Seminar. Dann hat sie Jesus gefunden. Dann hat sie das ihrem Sohn erzählt. Der ist dann zu Jesus gekommen, aktiv geworden in der Jungschar. Ihre Tochter ist zu Jesus gekommen, ihre Freundin durch ihre Freundin, der Bruder der Freundin. Und. Es hat eine ganze Kettenreaktion ausgelöst. Jetzt, die Menschen, die beteiligt waren an diesem Gotteswerk, an dieser Frau Simon, haben ganz unterschiedliche Dienste getan. Da war eine Frau, die hat sie eingeladen, leider dann nicht gut betreut. Ich habe das Evangelium verkündet, nachher den Kontakt etwas gehalten. Andere Christen haben sich dieser jungen Neugeborenen, also im Geist neugeborenen Frau angenommen. Sie hat sich entwickelt, sie konnte wachsen. Und sie hat 10 Menschen zu Jesus geführt, ist kürzlich nach Österreich gezogen, um dort Gemeinden für Live zu schulen. Und jetzt, warum erzähle ich euch das? Dass wir einfach mal sehen, du weißt nie, was durch deinen Dienst und durch dein Zeugnis genau geschehen wird. Weil wir haben einfach nicht den Überblick über die ganze Ernte. Aber wenn wir einfach mal sagen, ja, weil ich es nicht sehe, lohnt sich's auch nicht, dass ich es mache. Dann haben wir verloren. Aber wenn wir sagen, ich mach's, auch wenn ich den Erfolg nicht sehe, auch wenn ich wieder eins aufs Dach komme, auch wenn ich schon erlebt habe, dass Menschen, die zu Jesus gekommen sind, dann doch nicht in die Gemeinde gekommen sind und andere sind zwar in die Gemeinde gekommen und nachher wieder gegangen und. Ich könnte x Geschichten erzählen. Einer der ersten, die ich zu Jesus führen durfte, der hat senkrecht gestartet, hat eine Jugendgruppe aufgebaut, war einer meiner ganz tollen Freunde. Und eines Tages sagt er mir, weißt du, ich interessiere mich mehr für Männer als für Frauen. Und das war für mich natürlich ein Schlag. Und er hat sich vom Glauben abgewendet. Und dann sage ich mir, den ganzen Aufwand, diesen lieben Walter für Jesus zu gewinnen, ihm das Evangelium zu erklären, ihn zu betreuen, wir eine Jugendgruppe aufbauen und jetzt das. Und dann muss ich sagen, es ist nicht meine Verantwortung. Es ist nicht meine Verantwortung, was aus den Menschen wird, denen ich das Evangelium weiter sage. Meine Verantwortung ist, dass ich sage, wo ich immer kann, bezeuge ich Jesus. Wo ich im Kontakt stehe mit Christen, versuche ich ihnen zu helfen zu wachsen in der Jüngerschaft. Und wenn wir das tun, alle, mit Überzeugung, mit Glaube, mit Freude, mit Liebe, mit Hingabe, dann wird ganz viel geschehen. Und warum sollen nicht auch in euren Gemeinden solche Geschichten geschehen wie bei Simon? Und das ist das Entscheidende. Also dass wir eigentlich sagen, die Zukunft unserer Gemeinden, das sind die Menschen, die in den nächsten 2 Jahren Jesus finden. An denen hängen ganze Familien, an denen hängt vielleicht ein Geschäft, an denen hängt vielleicht eine Vermögensverwaltung, weiß ich nicht was alles. Das ist ja nicht unsere Verantwortung. Aber entscheidend ist, dass ich weiß, ich bin gesetzt, berufen, auf meinen Lippen sind Worte Gottes und die gebe ich weiter und das hat seine Wirkung. Und wir warten nicht auf Live on Stage im Jahre 17, sondern genau am 14. Januar geht's los. Oder schon heute Abend am 13. Und wir sehen eigentlich, wie sich das entwickelt hat, eben in der ersten Gemeinde, in der ersten Kirche von Jerusalem. Also dadurch, dass dieser Jesus sich 3 Jahre mit solchen Gesellen wie ein Petrus rumgeschlagen hat, der hatte nasse Füße und der hörte den Hahn krähen und ich muss jetzt da nicht nochmals alles wiederholen, aber man kann sich ja wundern, warum hat Jesus, der Sohn Gottes, der auf diese Welt kommt, der einzige Messias der ganzen Welt, warum ist er nicht schnellstens nach Rom geeilt, um dort den Kaiser zu bekehren? Weil er hat Jünger gemacht und die haben 300 Jahre später den Kaiser bekehrt und das ganze Römische Reich ist zum Glauben an Jesus gekommen. Warum? Weil er wenigen gezeigt hat, was es bedeutet, Gott nachzufolgen, und zur Nachfolge gehört, dass du nachfolgst, dass du Jünger hast. Und auch wenn es nur eine oder zwei sind. Jesus hatte vor allem 3 Jünger, die kennen wir, Johannes, Petrus und Jakobus, und dann natürlich der erweiterte Kreis mit Thomas und Matthäus und wie sie alle hießen. Aber dieses Prinzip, dass ich glaube, dass ich einzelne Menschen zu Jesus führe und jene, die Jesus schon kenne, ihnen helfe in der Nachfolge, das macht die Kraft der Evangelisation aus. Also wenn wir begeistert sind vom gemeinsamen Wachstum im Glauben, von der gemeinsamen Förderung einzelner Menschen, dann werden wir auch viele Bekehrungen erleben. Aber wenn wir die vielen kleinen Schritte nicht tun, aus Unwissenheit, aus Faulheit, aus Evangelisationsfrust oder was auch immer, dann verpassen wir dieses wunderbare organische Wachstum, das Jesus uns schenken kann und schenken will. Und darum ist eigentlich das Dranbleiben, also dass wir in der Jüngerschaft dranbleiben, das hat am Ende so viel Verheißung und eben auch die Verheißung der Frucht. Und wie ich das schon gesagt habe, eben in Zeiten von Erweckung, das habe ich so in meiner kirchengeschichtlichen Arbeit, ich habe da doktoriert an der Uni Basel zu diesem Thema, da kann man zeigen, dass sich das alle 10 Jahre verdoppelt. Und eben, wie gesagt, das ist ja für dich und für mich gar nicht zu viel. Ich habe so aus meinem persönlichen Umfeld, Nachbarschaft, Freunde, Bekannte, habe ich so alle 3-4 Jahre mal eine Person, die ich nicht zum Glauben führen kann, weil ich Referent bin oder so, sondern eben durch meine persönlichen Kontakte. Und ich weiß, wie aufwendig das sein kann und eben auch, was das dann für die Silvesterfeier bedeutet oder für eine Geburtstagseinladung oder was auch immer. Eine Frau, da haben wir einige Sonntage dran gegeben, um ihr ganz persönlich das Evangelium zu erklären, nicht irgendwo auf der Bühne zu stehen. Und sie ist nicht zum Glauben gekommen, aber hat uns an ihren 50. Geburtstag eingeladen. Dort hat meine Frau dann eben ihrem Sohn das Evangelium erklärt und Als ihr Bruder gestorben ist, hat sie mich gebeten, die Abdankungsfeier zu halten. Zum Glauben an Jesus ist sie noch nicht gekommen. Aber das Potenzial. Sie weiß, was ich von ihr will. Und hat offensichtlich den Kontakt noch nicht abgebrochen. Und seht ihr, darum geht's. Also, dass wir eigentlich die kleine Kraft, die jeder von uns hat, die beschränkten Möglichkeiten, die einfach in unserem von Hausarbeit, Berufsarbeit, Ausbildung, Weiterbildung etc. pp. Also dass wir die kleine Kraft, die kleinen Chancen sehen und dass wir die nützen und dass wir eben auch als ganze Gemeinde oder auch als Hauskreise, als Gebetsgruppe eben hier dran sind und eben ganz klar beten. Also Erweckung ist möglich. Eben wenn wir das eben eigentlich als Vision für die lokale Gemeinde haben, und ich bin so dran, vielleicht gibt's von euch noch den einen oder anderen Tipp, aber ich möchte ein Buch schreiben zum Thema Evangelisation in der lokalen Gemeinde, weil ich bin auch Dozent eben für Evangelistik an der Theologischen Hochschule in Basel, an der STH, und dort besprechen wir sehr eingehend die Lausanner Erklärung. Ich will jetzt da nicht in die Details gehen und euch mit irgendwelchen akademischen Details langweilen, aber diese Lausanner Erklärung, die stammt im Wesentlichen von Billy Graham, von John Stott ausformuliert, ist ein fantastisches Dokument, weltweit eigentlich das beste Dokument für die Evangelisation. Und von dem, was theologisch darin gesagt wird, da kann man nur sagen, ja, Amen, Halleluja, Herr, lass es geschehen. Nur, die kleine Krux an der Sache ist, dass die ganze Sache immer wieder dahin läuft, Evangelisation, das ist, wenn sich lokale Gemeinden für eine Großaktion zusammenschließen. Das ist Evangelisation. Und das ist es eben nicht. Oder nicht nur. Sondern es geht eigentlich darum, dass wir das Potenzial erkennen, das in der lokalen Gemeinde liegt. Und ich habe jetzt viele Gemeinden, die einfach sagen, okay, in unserer Gemeinde, da gibt's einfach 2, 3, 4, 5, 7, 10, weiß ich nicht, je nach Gemeindegröße, Live-Seminare im Jahr. Also zum Beispiel bei Paul Bruderow, er hat jetzt 40 aktive Mitglieder in seiner Gemeinde, die durch Live Jesus gefunden haben. Sie machen seit vielen Jahren diese Live-Seminare, sie zählten ungefähr 100 Gäste, die gekommen sind, und eben 40 sind jetzt als Bekehrte in der Gemeinde drin. Wenn ich Paul frage, ja, was ist dein Evangelisationsbudget, dann bin ich natürlich dankbar, dass wir immer wieder mal was für Live bekommen, dass wir das ganze Material herstellen können, aber das ist keine Belastung für die lokale Gemeinde. Und für die Christen, was ist seine Philosophie als Pastor? Er sagt einfach, wenn Christen in meiner Gemeinde eine Person kennenlernen, die für den Glauben offen ist, dann sollen sie nicht länger als 2 Monate warten, bis sie diese Person in ein Live-Seminar einladen können. Und natürlich, auch viele Gemeinden machen jetzt regelmäßig Live-Seminare, und manchmal kommen 3 zu Jesus, manchmal 5, manchmal keiner. Und einer der Pastoren sagt mir, ja Urs, unser 5. Live-Seminar war das Beste. Und er sagt, ja klar, typisch, Übung macht den Meister. Und wenn man dann einfach sagt, ja, jetzt probieren wir live, hat nicht funktioniert. Jetzt machen wir Alpha, ist auch nicht mehr so spannend. Jetzt machen wir vertikal, auch das hat nicht so funktioniert. Ist doch schade, warum immer beginnen? Warum sagen, jetzt spielen wir Tennis, nein, war nicht so gut, jetzt spielen wir Fußball, auch kein Volltreffer. Okay, versuchen wir es mit Fischen, sind auch keine Fische da. Okay, dann machen wir es halt mit Kaninchen züchten, die können uns nicht davonrennen, wenn der Stall gut genug ist. Man muss irgendwo mal sagen, okay, eine Sache machen wir, aber darin werden wir die Meister. Das habe ich mir gesagt. Darum bin ich seit 43 Jahren vor allem an der Evangelisation. Darum habe ich jetzt auch das Vorrecht, in vielen Ländern eben für Evangelisation zu schulen und eben auch zu sehen, wie etwas geschieht. Aber ich möchte das auch euch einfach mitgeben. Macht eine Sache, aber macht die gut. Und diese eine Sache ist, ermutigt euch als Christen, mit Menschen in Kontakt zu bleiben, von denen ihr spürt, die sind eigentlich offen für den Glauben. Not more and not less. Und wenn wir sagen, wir haben miteinander einen Verbund. Und Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und jetzt beten wir für diese Menschen, die wir kennen. Und jetzt wollen wir sehen, dass diese Jesus finden. Ob in 2 Wochen oder in 2 Monaten oder in 2 Jahren oder in 12 Jahren, who knows. Aber wir haben die Vision, wir haben gebetet und wir glauben, dass durch unsere Gebete etwas passiert. Das heißt für Evangelisation glauben. Das heißt, Vision zu haben. Das heißt, wir warten nicht, bis wir irgendwo aufsteigen können auf einen tollen Evangelisationszug, sondern es beginnt hier im Herzen eben zu brennen. Das haben wir alles schon ein bisschen besprochen, und damit ihr morgen wieder kommt, spreche ich auch heute Abend nicht bis um 12. Wenn wir das noch einmal einfach anschauen, es ist jetzt ein bisschen negativ noch, aber einfach nochmals, ich klicke da mal durch. Also wir haben es ja schon besprochen, die Kundschafter, die sollen das mal anschauen. Und du hattest recht, dort fließen Milch und Honig, sieh nur diese Früchte an. Allerdings leben mächtige Völker dort, und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Sie sind viel stärker als wir. Und sie erzählten den Israeliten die schlimmsten Geschichten über die Reise. Und das Schlimme war, was dann geschehen ist. Glaubt uns, dort herrschen Mord und Totschlag. Alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß und kräftig. Die Israeliten schrien, weinten die ganze Nacht. Lasst uns neue Anführer wählen und zurück nach Ägypten gehen. Sie wollten Mose und Aaron steinigen. Jetzt, warum bringe ich jetzt nochmal so eine kalte Dusche, nachdem wir so schön aufgewärmt wurden für die richtigen Gedanken? Liebe Geschwister, es geht mir einfach darum, dass wir einen ganz bewussten Schritt machen. Als ich Militärdienst geleistet habe, hat also einer meiner Offizierskollegen gesagt, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Und die Schwierigkeit, ja, wir lachen jetzt, aber die Schwierigkeit ist, du und ich, wie schnell plappern wir irgendetwas drauf los und sind uns gar nicht bewusst, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, nicht mit ungewaschenen Händen zu essen macht uns schmutzig, sondern was aus einem ungeheiligten Herzen hervorgeht und dann dummerweise im Kopf nicht gestoppt wird, sondern gleich noch über den Mund rausgeht. Das verunreinigt. Das kann ganze Gemeinden verunreinigen. Es kann verunreinigen, wie wir über Evangelisation denken. Es kann uns lähmen. Es gibt Gemeinden, die sind über Jahre einfach gelähmt wegen falschen Gedanken. Und sie sind sich dieser Kraft der falschen Gedanken im negativen Sinn gar nicht bewusst, weil sie einfach drauf losgeplappert haben, weil sie einfach von irgendwelchen Erfahrungen erzählt haben. Wenn ich, sag's jetzt ein bisschen provokativ, wenn ich ehrlich wäre mit euch, müsste ich ja sagen, ja, wisst ihr, 90% meiner Erfahrungen in der Evangelisation sind ein totaler Fehlschlag. Also müsste ich ja eigentlich vor allem von dem erzählen. Das würde euch ganz bestimmt fantastisch ermutigen, dann würdet ihr sagen, ja, wenn es dem schon so schlimm geht, also dann bitte ich nicht auch noch. Aber ich sage, schau mal, es ist klar, dass wir durch diese negativen Erfahrungen hindurch müssen. Und dann haben die meisten einen falschen Lerneffekt. Sie bezeugen Jesus, kriegen eins aufs Dach. Bezeugen Jesus, kriegen noch eins aufs Dach. Bezeugen nochmals Jesus, noch eins aufs Dach. Dann noch eine Evangelisation mit der Gemeinde, totaler Fehlschlag. Und dann sagen sie, jetzt habe ich es gelernt. Ich bin kein Evangelist. Hier ist harter Boden. Wir können nicht evangelisieren. Ja, wie war es denn bei Josua und Jericho? Ja, easy game, gell? Einmal um Jericho, Mauern sind gefallen. Nein. Einmal um die Stadt, Murren im Volk, faule Eier und Tomaten, großes Gespött. Und das ganze 6 Tage lang. Und dann hat Josua noch eins obendrauf gegeben. Okay, jetzt am 7. Tag machen wir es nochmal 7-mal. Und dann nach 5 Mal wollten die meisten schon davonrennen und sagen, wir haben es gelernt, Jos, es ist aussichtslos, kein einziger Riss in der Stadtmauer zu sehen. Okay, bis 7 Mal und dann in die Posaune stoßen. Und versteht ihr, wenn jetzt noch Zeit wäre, die ist schon weg, aber wenn wir von Jesus beauftragt uns dran machen, das zu tun, was er sagt, beginnt in uns und in der unsichtbaren Welt etwas zu geschehen. Und wie bei Josua können wir ja nicht erwarten, dass beim ersten scheuen Versuch gleich schon der Durchbruch kommt, sondern das permanente Dranbleiben führt uns irgendwann mal an den Punkt, wo der Durchbruch geschafft ist. Stellt euch mal ein junges Ehepaar vor. Die sagen, ja, wir wollen Kinder, aber das so im Bett, das ist schon eine eklige Sache. Das machen wir jetzt einmal und dann, wenn es dann nicht klappt, dann hören wir schnellstens auf. Also irgendwie hat Gott das anders eingerichtet. Die meisten haben da einfach Freude dran. Und die machen es dann halt eben, bis es Gott sei Dank Nachwuchs gibt. Und irgendwo müsste das für uns mit dem geistlichen Nachwuchs auch so sein, dass wir einfach aus Freude und Liebe zu Jesus ihn bezeugen, als Lebensstil, die Augen offen halten, wo sind die offenen Leute, mit ihnen Gespräche haben, uns nicht abschrecken lassen, wenn die nicht gleich begeistert unser Gemeindelokal stürmen, sondern einfach in dem Bewusstsein sind, wenn wir gehorsam sind, wenn wir es tun, wenn wir es glauben, wenn wir davon sprechen, dann wird es geschehen. Es ist einfach eine Frage der Zeit und wir wissen nie genau, wie lange das dauert und wie die Zubereitungszeit sein wird. Aber wir wissen eines, wenn wir glauben und wenn wir darüber sprechen und wenn wir es gemeinsam tun und wenn wir einander ermutigen, wird es am Ende geschehen. Und wenn wir durch dummes Geschwätz uns außer Gefecht setzen lassen, ist es einfach sehr, sehr traurig. Und wir wollen doch nicht als Christen da eine unnötige Wüstenwanderung unternehmen. Und wir wollen nicht, dass eben da die Leichen in der Wüste verwesen. Manchmal ist man schockiert, wie deutlich die Schrift ist. Gell? Aber Josua und Kaleb, die haben geglaubt. Die haben eine neue Generation geprägt. Und die Generation hat das Land erobert. Und jetzt möchte ich dich heute Abend einfach herausfordern und dir einfach sagen, sei ein Josua. Sei ein Kaleb. Sei eine Miriam, sei eine Maria, sei ein Mann und eine Frau Gottes, die einfach sagt, in mir leben die Worte Gottes. Und ich mache es jetzt, kann ich besser sagen, ich mache es jetzt wie der Urs. Als ich mal verstanden habe, wie schrecklich das ist, wenn ich dumme Sachen sage, habe ich Gott gebeten, meinen Lippen einen Wächter zu geben. Dass es einfach mal da oben klingelt, bevor das Mundwerk losgeplappert hat. Und ich möchte dich einladen, bete auch darum, dass du einfach sagst, Herr, gib mir eine feurige Kohle auf meine Lippen. Das, was da rauskommt, was ich meinem Pastor sage, was ich im Hauskreis sage, was wir miteinander austauschen, wenn wir zusammenkommen zum Gebet. Lass es Wort Gottes sein. Lass es Ausdruck sein von meinem Glauben. Lass mich mit dem, was ich denke und was ich sage, Reich Gottes bauen und verzeih mir, wenn ich aus Unwissenheit und Dummheit in der Vergangenheit irgendwas rumgeplappert habe, das mich selber und vielleicht auch andere außer Gefecht gesetzt hat. Liebe Geschwister, die Felder sind weiß zur Ernte. Wir haben weltgeschichtlich die besten Möglichkeiten, die sie je gegeben haben. Wir haben in der Schweiz Wohlstand, das einem schwindlig wird, wenn man in anderen Ländern schaut, mit was die sich rumschlagen. Wir haben eine wunderbare christliche Tradition. Wir haben Schutz vom Staat, das Evangelium weiterzugeben und Gemeinde zu bauen, auch wenn es Restriktionen gibt in den Schulhäusern oder in den Krankenhäusern. Aber wir haben immer noch ganz große Meinungsfreiheit und wir sollen die nützen. Wir wollen die besten Geschichten erzählen und das mache ich gerne, da werde ich gerne morgen auch noch davon berichten und möchte euch einladen, auch eben morgen dabei zu sein. Natürlich wir verschweigen nicht, dass es anspruchsvoll ist. Und wenn du und ich in 3 oder in 5 Jahren eine Person zu Jesus führen können, dann ahnen wir, wie viel Bemühungen im Moment scheinbar nicht fruchtbar waren. Und da müssen wir einander ermutigen und stärken. Einfach diese scheinbar unnützen Umdrehungen um Jericho einfach miteinander zu gehen und zu sagen, weißt du, ich weiß nicht, wann die Mauer von Jericho fallen wird, aber ich weiß, eines Tages wird sie fallen und darum bleibe ich dran. Wir wollen ehrlich sein. Aber wir gehen durch diese Schwierigkeiten hindurch, aber es ist verheißen, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch bekennen. Und ich glaube, wir kennen das, wenn wir mal aufgestanden sind und für Jesus Position bezogen haben, spüren wir, wie der eigene Glaube gestärkt wird. Und wenn ich mich an jene Situationen erinnere, wo ich zu feig war, dann schwächt das. Und das ist genau, wenn wir nicht dazu stehen, dann spüren wir, wie unser Glaube schwach wird. Aber wir wollen die Kraft des Heiligen Geistes erleben. Und liebe Geschwister, wenn wir zurückschauen, gab es ja endlose Diskussionen über Pfingsten und über den Heiligen Geist und all diese Dinge. Und ich möchte dazu nur eines sagen. Wenn wir mutig sind und Jesus bekennen, werden wir den Heiligen Geist empfangen. Und er wird uns stärken und unser Zeugnis wird Kraft haben. Und wir können die wunderbarsten Erfahrungen machen mit dem Heiligen Geist. Aber wenn es nicht dazu führt, dass wir kraftvoll Jesus Christus bekennen, ist es religiöse Folklore und nicht viel Nütze. Und darum ist der Fokus von einem vom Heiligen Geist erfüllten Leben, ist das Bewusstsein, ich will Jesus dienen und ich will seinen Auftrag erfüllen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit, das Leben und wir wollen ihn bekennen. Wie denken und reden wir über Evangelisation? Wir orientieren uns an den Verheißungen. Wir wollen reden und denken wie Kaleb und Josua. Wir haben den Sieg Gottes vor Augen. Wir wollen Menschen zu Jüngern machen und die Gelegenheit zum Zeugnis nützen. Vielen Dank. Ich freue mich, wenn ihr morgen Abend wieder dabei seid. Wir wollen das Thema vertiefen. Es hat noch Plätze. Ihr dürft auch gerne noch Freunde und Bekannte mitnehmen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Urs, für deine Gedanken, die du uns weitergegeben hast, was du uns mit auf den Weg gegeben hast. Ich habe mir überlegt, wie können wir auf die Botschaft reagieren? Und ich würde gern jetzt gleich einen Moment zum stillen Gebet geben. Manche wissen das, ich bin als Zivildienstleister bei der Heilsarmee gewesen, 13 Monate lang in Hamburg. Und ich habe da eigentlich eine sehr prägende Erfahrung gemacht. Denn bei der Heilsarmee gab es immer 2 Gottesdienste. Am Morgen gab es die Heiligungsversammlung und am Abend die Heilsversammlung. Am Morgen die Heiligungsversammlung und am Abend die Heilsversammlung. In der Heilsarmee in Hamburg gab es immer vorne eine Bußbank. Und in jedem Gottesdienst gab es einen Aufruf, ob Evangelisation oder Gemeindegottesdienst, in jedem Gottesdienst gab es einen Aufruf, man sollte nach vorne kommen, auf die Knie gehen und sich Gott neu hingeben. Wir haben jetzt hier keine Bußbank. Aber ich möchte euch fragen, was machen wir aus dieser Botschaft, dass wir die Methode Gottes sind? Was machen wir mit den falschen oder auch mit den guten Gedanken, die wir bisher über Evangelisation haben? Was machen wir mit unserem Frust? Und ich möchte keine große Gebetsgemeinschaft machen, sondern ich möchte euch einladen, in der Stille, im Herzen vor Gott auf die Knie zu gehen und euch danach auszustrecken, dass er euch gebraucht, um seine Botschaft in dieser Welt zu verbreiten. Wir werden ein bisschen Hintergrundmusik haben, damit es nicht so still ist und die Zeit nicht so lange dauert, sonst darf man immer nur 1 Minute Stille, ist eigentlich 30 Sekunden. Ich möchte wirklich euch einladen, im Gebet vor Gott zu treten und auf das zu antworten, was ihr heute gehört habt. Vielleicht ist euch irgendwas aufs Herz gefallen, habt euch irgendwo wiedererkannt. Vielleicht merkt ihr, es ist eigentlich nur Last und ihr möchtet das gerne abgeben und sagen, schenkt mir doch eine neue Freude. eine neue Liebe, schenk mir offene Augen für Menschen in meinem Umfeld, denen ich heute oder morgen begegnen werde. Dann ist jetzt die Zeit, vor Gott zu kommen. Danke für die Kraft des Heiligen Geistes, die in uns lebt und in uns wirkt und auch schon an uns gewirkt hat. Herr Jesus, es tut mir leid, wenn wir als Pastoren dir manchmal im Weg stehen und unbedachte Worte sagen, die das Feuer löschen. Und wir wollen uns dir hingeben, als ich möchte mich dir hingeben, als Fackelträger. Wünsch mir, dass die Worte, die wir hier sagen, die Gebete, die wir sprechen, dass die anstecken, dass es deine Worte sind. Herr, wir sehnen uns danach, dass unser Leben Werkzeug in deiner Hand ist. Unsere Gottesdienste Orte sind, wo Menschen gerne hinkommen und dich kennenlernen. Wir sehnen uns danach, dass unsere Nachbarn und unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen dich kennenlernen. Und wir sehnen uns danach, dass falsch parkierte Autos vor unseren Gemeindehäusern keinen Ärger geben, sondern dass die Leute hierher kommen und mit uns feiern. Und wir beten darum, Herr, dass du uns dazu gebrauchst, um dein Reich zu bauen. Und wir wollen dir voll Glaube und Vertrauen nachfolgen. Amen. Ja, wir wollen gleich noch zum Abschluss des Abends ein Lied miteinander singen und das heißt dann, es ist die Kraft des Herrn, die auf uns kommt. Zuvor noch zwei, drei Ankündigungen. Am Ausgang steht eine Kollektenkiste, da passt aber viel rein. Ihr dürft gerne was spenden. Urs bekommt keine Gage für den Abend, sondern er nimmt alles mit, um die internationale Arbeit über das Live-Seminar zu fördern und ich denke, das ist wirklich wert, dass wir ihm was mitgeben. Herzlichen Dank für eure Gaben, für alle Spenden, die er einlegt. Der zweite Hinweis, es gibt noch Zeit zum Gespräch, zum Austausch. Draußen hat es ein Apero. Danke an die Krishona Samstagern fürs Organisieren. Ich weiß, wer da alles beteiligt war. Herzlichen Dank, dass ihr uns da unterstützt. Und greift doch zu, bedient euch. Ich vermute, dass du auch noch einen Moment da bist, wo man dir Rückfragen stellen kann. Und genau, und dann möchte ich noch darauf hinweisen, auf dem Flyer Fokus Evangelisation stehen auf der einen Seite die zwei Anlässe heute und morgen drauf, auf der anderen Seite stehen auch noch mehr Anlässe drauf, die wir in der Gemeinde durchführen. Wenn irgendjemand aus einer anderen Gemeinde Interesse hat, da hinzukommen, ihr seid herzlich eingeladen, keine Angst, ihr müsst nicht in unsere Gemeinde kommen. Ich will niemanden abwerben. Falls das ein Bedürfnis für euch ist, über solche Fragen nachzudenken, dann braucht ihr keine Hemmungen haben. Das haben wir auch in dem Vorbereitungskreis miteinander besprochen. Ich will es nur sagen, da steht zwar nur unser Logo drauf, aber ihr seid herzlich willkommen. Wenn euch das ein Bedürfnis ist, kommt dazu. Und am 1. Juni werden wir sowieso nochmal den Urs Schmied zu Gast haben. Da wäre ich froh, wenn ihr sowieso alle wiederkommt und viel mehr. Gut, dann wollen wir doch als letztes Lied das noch miteinander singen, was uns aufmerksam macht auf die Kraft des Heiligen Geistes. Denn er ist es, der durch und in uns wirkt. Halleluja, dass das so ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bleibt da, genießt die Zeit noch miteinander. Herzlichen Dank für euer Kommen und bis morgen Abend.